Der kleine Bruder. Kapitel 1. Patty Hearst. Irgendwann war es so dunkel, dass Woldi schwieg. Frank Lehmann bemerkte das erst gar nicht, weil er schon lange nicht mehr hinhörte. Schon kurz hinter der Grenze bei Helmstedt hatte er die Ohren auf Durchzug gestellt und sich aufs Fahren konzentriert. Vor allem darauf, die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern nicht zu überschreiten. Denn das war ja schon Woldis Hauptthema zwischen Bremen und Hannover gewesen, dass die einen fertig machen würden, wenn sie einen dabei erwischten, wie man ihre Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Stundenkilometern ignorierte. Das hatte allein schon durch die Sturheit, mit der Woldi dieses Thema bereits zwischen Achim und Allertal in einem unaufhörlichen Redefluss wieder und wieder zu Tode geritten hatte, irgendwann dann doch Eindruck auf Frank gemacht. Nicht so sehr, dass er Woldis Erzählungen, die immer Erzählungen von Leuten wiedergaben, die Leute kannten, denen das Erzählte einst widerfahren war und die zusammengefasst darauf hinausliefen, dass ein allzu sorgloser rechter Fuß sie direkt in den Gulag bringen würde, für wirklich bare Münze genommen hätte, aber er war immerhin so weit davon eingeschüchtert, dass er um seine Ersparnisse zu fürchten begann. Jene paar hundert Mark, die er von seinem Postsparbuch abgehoben hatte, um nach Berlin zu seinem dort wohnenden Bruder zu fahren und ein neues Leben anzufangen, denn das war sein Plan. Kein besonders ausgefeilter Plan, dachte er gerade, als Woldi aufhörte zu reden und sie gemeinsam schweigend in das sehr dunkle Dunkel der Transitstrecke durch die DDR starrten. Hat ein paar Schönheitsfehler, der Plan, dachte er. Aber dann fiel ihm auf, dass Woldi nicht mehr redete und die Stille hatte, zusammen mit der sie umgebenden Finsternis, eine beruhigende, einlullende Wirkung, der er sich gerne hingab. Scheiß drauf, ob der Plan Schönheitsfehler hat, dachte er. Hauptsache, es ist mal Ruhe im Schiff. Und dann sah er einfach nur nach der Straße dabei zu, wie sie sich in das funzlige Licht seiner Scheinwerfer schob wie ein alter, harter Teppich. Leider hatte er keinen Vordermann mehr, dem er folgen konnte. Der letzte war vor einer Viertelstunde abgebogen in das Land um sie herum, von dem man nichts sah oder hörte. Und Woldi hatte sich danach noch eine Weile darüber ausgelassen, dass es ein Trabant gewesen sei und was das zu bedeuten habe und so weiter und so fort. Aber wenigstens war dieser Trabant, wenn es denn einer gewesen war, nicht so schnell gewesen, dass Frank ihn hatte ziehen lassen müssen wie all die anderen Autos, die sie in der Zwischenzeit überholt hatten. Der Trabant hatte genau die richtige, risikoarme, von Woldi dringend empfohlene Geschwindigkeit gehabt und hatte sie sicher durch die Finsternis geführt. Nun war er fort, aber dafür hielt Woldi mal die Klappe und das war doch auch schon mal was, fand Frank. Das ging etwa 5 Minuten so, draußen war alles dunkel und drin war es still, wenn man vom gleichmäßigen Röhren von Franks altem Kadett einmal absah. Das waren 5 spannende Minuten, denn Frank konnte direkt spüren, wie sich in Woldi der Druck aufbaute, etwas zu sagen und wie er zugleich davor zurückschreckte, das Schweigen zu durchbrechen. Wie dieses Schweigen also unter Woldis innerem Druck immer mehr anschwoll wie ein Ballon, den ein maßloses Kind manisch aufpustete und der jeden Moment platzen musste, sodass man die Augen zusammenkniff, das Gesicht verzog und in den Schultern verkrampfte in Erwartung des Knalls. So kam ihm Frank das jedenfalls vor, während dieser 5 Minuten schweigender Fahrt durch die von keinerlei Licht in der Landschaft gemilderte Dunkelheit, die sie mit knapp 100 Sachen durchrührten. Das sind ganz schön neurotische Gedanken, dachte er. Kinder, Luftballon, schlimm, dachte er. Aber was Wunder, wenn man seit Stunden durch Woldis Gelaber zermürbt wird, dachte er. So sehr zermürbt, dass man es sich zurückwünscht, wenn es aufhört. Das kennt man sonst nur von Geiseln, die sich irgendwann mit ihren Geiselnehmern identifizieren. Dachte er. Patty Hearst war so ein Fall gewesen, dachte Frank. Er hatte viel darüber gelesen damals, vor Jahren, als es ein großes Ding gewesen war. Ihn hatte das sehr fasziniert, dieser ganze Kidnapping-, Geisel- und Gehirnwäsche-Kram. Das hatte ihm gefallen. Er war noch in der Schule gewesen damals. Als Schüler steht man auf sowas, dachte er. Er hatte sich sogar ein bisschen in Patty Hearst verliebt damals, weil sie auf dem Bild von dem Banküberfall so sexy ausgesehen hatte. Und deshalb sagte er nun, um Woldi nicht weiterhin diesen Qualen ausgesetzt zu wissen, von denen er als Woldis Geisel ihn im Patty Hearst'schen Sinne natürlich erlöst wissen wollte, einfach das nächstbeste, was ihm einfiel. Patty Hearst. Genau, sagte Woldi. Symbionese Liberation Army. Keine Ahnung, was sie eigentlich wirklich wollten. Da hat ja nun echt keiner durchgeblickt. Ja, ich auch nicht, sagte Frank überrascht. Man darf Woldi nicht unterschätzen, dachte er. Lenin, rief Woldi und zeigte in die Dunkelheit, in der ein schmutziges, nicht reflektierendes Hinweisschild auftauchte. Lenin, mit H, die spinnen doch. Plötzlich waren sie nicht mehr allein auf der Straße. Von hinten kamen Autos, die sie nicht überholten, sondern sich damit begnügten, bis zu ihnen aufzuschließen und Frank im Rückspiegel zu blenden. Und auch vor ihnen tauchte bald eine größere Ansammlung von Autos auf, die wie auf eine Schnur gefädelt auf der rechten Spur dahin krochen. »Warum sind die jetzt plötzlich alle so langsam?«, fragte Frank. »Da kommt jetzt gleich die Abfahrt«, sagte Woldi und rutschte nervös auf seinem Sitz hin und her. »Da kommt gleich die Abfahrt. Bloß nicht überholen. Da musst du aufpassen. So ein Schild mit Transit West-Berlin, das darfst du auf keinen Fall verpassen.« Wie um ihn zu bestätigen, fing die Schlange vor ihnen geschlossen an zu blinken. Und dann tauchte auch schon das von Woldi angekündigte Schild auf und sie bogen alle zusammen ab auf eine andere Autobahn. »Jetzt sind wir gleich da, sagte Woldi. Aber es ist doch überhaupt nichts zu sehen, sagte Frank. Das ist immer so, sagte Wolli, das hat nichts zu sagen. Aber das merkst du ja schon dadurch, wie voll das hier ist, dass wir gleich da sind. Er starrte unruhig hinaus auf die Straße, mal aus dem Seitenfenster, mal durch die Frontscheibe. Da kommt doch gleich nochmal ein Schild mit Transit West-Berlin. Das dürfen wir auch auf keinen Fall verpassen. Okay, sagte Frank. Man kann kein neues Leben anfangen und einen wie Wolli dabei haben, dachte er, während Wolli neben ihm immer mal wieder Achtung gleich rief. Nichts gegen Wolli, dachte Frank, er ist ein netter Kerl, aber man kann froh sein, wenn man ihn jetzt mal ein paar Wochen lang nicht sieht. Jetzt, jetzt, schrie Wolli wie von Sinn, jetzt raus hier, Transit. Frank nahm die Ausfahrt nach West-Berlin, oder was Wolli dafür hielt, denn sie gelangten zwar auf eine andere Autobahn, aber von der Stadt war noch immer nichts zu sehen. Ich meine, Wolli, ich war ja noch nie in Berlin, aber das ist doch so eine große Stadt, warum sieht man denn davon nichts? Das ist immer so, sagte Wolli. Da kommt gleich erstmal der Grenzübergang. Den sehe ich auch nicht, sagte Frank. Der kommt aber, beharrte Wolli, der muss ja kommen. Die können ihn ja nicht plötzlich abgebaut haben. Der ist ziemlich mit den Nerven fertig, dachte Frank. Und er selbst, so viel war mal klar, war das mittlerweile auch ein bisschen. Neues Leben hin, neues Leben her, dachte er. Er sollte nicht mit der Fahrt durch einen langen, dunklen Tunnel beginnen. Oder vielleicht doch, dachte er, als in der Ferne die hellstrahlende Grenzkontrollstelle auftauchte, wie ein frisch gelandetes Raumschiff. Oder vielleicht gerade doch.